Ich war der erste Arzt in Frankfurt, der sich den Bart wachsen ließ. Vom 28. Februar 1848 an habe ich mich nicht mehr rasiert und behauptete stolz, das sei eine der Errungenschaften, die man von dem Revolutionsjahr für die Folge gerettet habe. Auch war ich fast der Erste, der auf den Wegen zur Praxis Zigarren rauchte. Nur der alte Stiebel ging mir darin voraus.
Ob sich auch der alte Stiebel nicht mehr rasierte, ist wohl kaum noch zu ergründen. Doch er selber hielt tatsächlich Wort. Und dass er die im Revolutionsjahr errungene Rauchfreiheit, Pi mal Daumen, bis an sein Lebensende und keineswegs nur auf den Wegen zur Praxis genoss, lässt sich leicht ablesen an einer hübschen Fotografie, die um 1890 entstand. Demnach ist er 81 Jahre alt und eher klein und zierlich, im etwas zerknitterten Anzug. Und trüge er keinen Hut auf dem Kopf, dann sehe man, dass er sich nicht nur den Bart, sondern auch das Haar wachsen ließ. Und auf dem einen oder anderen Gemälde sieht er mit Verlaub fast ein bisschen aus wie sein strubbeliger Sohn im Urmanuskript. Ein unverbesserlicher Alt-48er eben.
Er wurde ganz lange nicht wahrgenommen. Also immer halt nur als Stofel-Peter-Autor. Ich muss sagen, im Laufe der Zeit ist mir Heinrich Hoffmann sehr ans Herz gewachsen mit seiner Vielseitigkeit, mit seinem Humor, mit seinem Witz. Er ist sehr spannend als Person. Mit all den Widersprüchen, die dazugehören, aber das macht es auch so sympathisch, dass er nicht so ganz straight, geradlinig ist, sondern, glaube ich, immer sehr schön zeigt. Ja, es gibt vieles zu bedenken, wenn man sich politisch engagiert. Und das kann man, glaube ich, an seiner Person ganz schön sehen.
Zumal, wenn man Zeit genug hat, ihn sich ans Herz wachsen zu lassen. Wie die Museumspädagogin Beate Zekorn, die seit 1991 im kleinen, aber feinen Struwwelpeter-Museum im Frankfurter Westend die Leiterin ist. Und 1998, 150 Jahre nach der berühmten 1848er Revolution, eine Sonderausstellung auf den Weg brachte, die den Vater des haarigen Kindes von seiner, aus was für Gründen auch immer, am wenigsten bekannten, der politischen Seite zeigte.
Er hat in der Zeit des Vormärz Opposition bereits gezeigt, und zwar in Form von Veröffentlichungen, mit Auftritten bei den Nationalfesten, die ab den Mitte, Ende der 30er Jahre begannen, die wichtig wurden, um ja ein politisches Bewusstsein für einen Wandel der Gesellschaftsform, der politischen Regierungsform in der Bevölkerung aufzubauen.
Das lässt sich zum ersten Mal zeigen beim gerade 17-Jährigen. Als ein Mitschüler begraben wird, tragen Heinrich und einige seiner Gesinnungsgenossen, indoktriniert, wie man heute sagen würde, von radikalen Studenten, die verpönten schwarz-rot-goldenen Farben, die Trikolore eines erträumten deutschen Nationalstaats, und sie singen Freiheitslieder.
Soweit, so goldrichtig erzählte Ulrich Wiedmann, den Hoffmannschen Lebenserinnerungen folgend, die besagte Episode nach. Im zitierten Aufsatz über Heinrich Hoffmann und die Revolution von 1848. Erstes Kapitel.
Der junge Wilde.
Aber nur keine Angst.
Alles ein sehr unschuldiges Denken und Treiben.
Nur war die fürstliche Obrigkeit da ganz offensichtlich etwas anderer Meinung.
Dieses revolutionäre Gebaren aber, wer von uns dachte daran, hatte Aufsehen erregt. So dass selbst von dem benachbarten Bundespalais rügende Bemerkungen geäußert wurden.
Mehr über diesen Akt jugendlicher Schwärmerei und seine Folgen will ihm partout nicht aus der altersweisen Feder. Dabei ist er zeitlebens ein Vielschreiber gewesen, der nicht nur romantische Gedichte und als über 80-Jähriger die zitierten Lebenserinnerungen schrieb. Und was er über den Frankfurter Wachensturm schreiben wird, wird sich gleich zeigen. Eine der, wie es heißt, spektakulärsten politischen Aktionen des deutschen Vormärz, gedacht als Signal für eine demokratische Erhebung in ganz Deutschland. Es gab Tote und Verletzte und natürlich, so Ulrich Wiedmann, es war wieder einmal ohne Erfolg.
Heinrich Hoffmann studierte zur selben Zeit brav im damals preußischen Halle. Er war weit weg, aber nicht weit genug, um nicht in Verdacht zu geraten. Ein unvernünftiges Attentat von törichten Feuerköpfen nannte er als 80-Jähriger den Wachensturm. Und dennoch, als er im Frühjahr 1833 längere Zeit nichts von sich hören lässt, wird seine Familie offensichtlich sehr besorgt. Beschwichtigend schreibt er am 1. Mai an seinen Vater:
»Väterchen, Nicht wahr, du glaubtest, als ich so lange nicht schrieb, ich sei am Ende gar mit den Meuterern gewesen?
Daraus kann man zweifellos schließen, dass Hoffmann verbal, in Gesprächen mit Freunden und Verwandten, radikal-demokratische, revolutionäre Positionen vertreten hat, dass er ein Sympathisant war. Seine klammheimliche Freude an der Erhebung wird er schon gehabt haben. Zumal einer seiner engsten Jugendfreunde, Gustav Körner, als Rädelsführer am Wachensturm beteiligt war.
In diesen Vormärzfesten, Sängerfest, Gutenbergfeier 1840 dann auch, da wird er dann wahrnehmbar eben auch in seinen gedruckten Werken als politisch Denkender und der eben Seitenhiebe einstreut in diese Werke. Da gibt es dieses ganz interessante Gedicht über den Zensor. Der wird nicht angesprochen, aber natürlich für die Zeitgenossen ist es verständlich. Und wenn man das genau liest, stellt man fest, diese Feier war sehr viel politischer in den Reden wahrscheinlich auch, als dann später festgehalten wurde, aus gutem Grund natürlich. Die Zensur hätte natürlich das sofort bemerkt und dann zugeschlagen. Sie ist ja keine Publikation erschienen, keine größere jedenfalls, die nicht von einem Zensor gelesen wurde. Außer den Kinderbüchern, die wurden nicht zensiert. Das ist wiederum für den Struwwelpeter dann spannend.
Auftritt der Zensur. Seit dem Jahr 1819 und den Karlsbader Beschlüssen gab es in Deutschland eine rigorose Zensur aller Erzeugnisse der Druckerpresse. Im Jahr 1835 wurde sie nochmals verschärft. Um den Hauptbeschuldigten zu finden, brauchen wir uns von Hoffmanns Umgebung gar nicht zu entfernen. Es war sein späterer Verleger, Zacharias Löwenthal.
Auftritt Zacharias Löwenthal, der pfiffige Verleger, der, wie Ulrich Wiedmann berichtet, so manchem Zensor ein Schnippchen schlug und später zum Abgeordneten im ersten deutschen Parlament avancierte. Er begründete die Literarische Anstalt in Frankfurt am Main mit und versammelte die inkriminierten Literaten des jungen Deutschland unter ihrem Dach. Abgesehen einmal davon, dass er, mutig wie er war, auch die Heilige Familie von Karl Marx und Friedrich Engels drucken ließ. Und ohne ihn und seine verlegerische Gabe wäre das Frankfurter Schmuddelkind aus dem Hause Hoffmann wohl nie ein Superstar geworden.
Das waren ja alles Menschen, die gewöhnt waren, gegen den Strich zu lesen. Wenn man die Geschichten anguckt, gibt es einige auffällige Symbole drin. Zum Beispiel die große Schere. In der Geschichte vom Daumenlutscher taucht diese riesige Schere auf in der Hand vom Schneider. Schneidet der die Daumen ab vom Daumenlutscher. Dramatische Geschichte. Aber das war natürlich das Symbol für Zensur überhaupt. Also für Zeitgenossen musste einfach im Hinterkopf mitgeklungen haben, Schere, Zensur. Und dass die Geschichte beginnt, dass die Mutter sagt, sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wieder komme. So hätte sich natürlich die alte Ordnung auch ihre Untertanen gewünscht, dass sie hübsch, ordentlich und fromm bleiben.
Und so sieht er ja auch aus, um 1844 in Öl auf Leinwand. Schwarzer Überzieher, weißes Hemd, steifer Biedermeierkragen, auch Vatermörder genannt. Heinrich Hoffmann, als er 35 Jahre alt ist und unbehelligt von der Zensur als harmloser Reimerich Kinderlieb, die ersten lustigen Geschichten und drolligen Bilder aufs Papier bringt.
Vom bitterbösen Friedrich und wie er zum durstigen Hunde schlich.
Und?
Vom wilden Sonntagsjägermann, wie ihn der kleine Has bezwang, dass er in den Brunnen sprang.
Gegen den Strich gelesen dürfte der kleine Has das aufmüpfige, obrigkeitsmüde Volk verkörpert haben und der bitterböse Friedrich den Mann, der die Herrschaftsverhältnisse entschlossen wie kein anderer umkehren wollte, der aus dem Badischen stammende Revolutionsführer Friedrich Hecker, ein Studienfreund Heinrich Hoffmanns. Er selber hatte 1840 den scheinbar harmlosen Verein Tutti Frutti gegründet und was hinter ihm steckte, beschreibt die Leiterin des Frankfurter Struwwelpeter-Museums Beate Zekorn wie folgt.
Das war ein Verein, der als erstes sich, sagen wir mal, der Pflege der Kunst und Literatur verschrieb. Aber die erhaltenen Protokolle, die zeigen doch recht gut, dass es da immer wieder um Politik natürlich auch ging. Diese Vereine und eben die Tutti Frutti auch, das waren wirklich Probebühnen für die Demokratie, wo man demokratische Gepflogenheiten ausprobieren konnte. Ganz wichtig war, dass der Status eines Mitglieds in dieser Gesellschaft nicht von Herkunft bestimmt war, also von adliger Geburt oder auch von Konfession. Ganz klar wurden da auch jüdische Mitglieder aufgenommen, ohne dass das bemerkt wurde. Es ist etwas Außergewöhnliches.
Nun aber waren wir am Abend des 28. Februar versammelt. Da kam abends um 9 Uhr ein Gast herein und sagte uns, dass in Paris eine große Revolution ausgebrochen sei. Das Militär und das Volk kämpften miteinander. Der alte Eisenbahnsekretär Hofrat Beil war zugegen und lachte den Meldenden aus. Was, Revolution? Aber am nächsten Morgen. Wie sahen da die Gesichter unserer Bankiers, Rentner, Makler und anderer lang und blass aus? Es war wahr, und jeder fühlte den Sturm heranbrausen, der über ganz Europa hinfegen sollte.
Wenn wir zu 1848 gehen, da merkt man in seinen Schriften, er ist ausgesprochen begeistert, als es im März, Ende Februar so aussieht, als ob es nun tatsächlich zu einem Umschwung kommen würde. Er war 1846 in die gesetzgebende Versammlung Frankfurts, die man auch Konstituante nannte, gewählt worden. Da war nur ein kleiner Teil der Mitglieder war tatsächlich frei gewählt. Und frei gewählt waren sie natürlich auch nicht, denn wer durfte damals wählen? Es waren nur männliche Frankfurter Bürger, keine Armen, keine Juden. Also ganz viele waren davon auch schon ausgeschlossen. Hoffmann war einer der wirklich Gewählten. Und in dieser Eigenschaft wurde er Abgeordneter für die freie Stadt Frankfurt im Vorparlament der Paulskirche. Also das Gremium, das dann die eigentliche deutsche Nationalversammlung vorbereitet hat.
Für die deutsche Einheit kamet ihr zu Tagen und redlich tat ein jeglicher das Seine. Das Seine. Ja, das ist's, was wir beklagen. Denn in die Brüche ging das Allgemeine.
Die 48er. Gegenstand eines etwas bitteren Resümees seines vergleichsweise kurzen parlamentarischen Gastspiels in der Frankfurter Paulskirche, in die er am 31. März 1848 bei, wie zu lesen steht, strahlendem Sonnenschein und dem Wehen schwarz-rot-goldener Fahnen eingezogen war. Am 24. Mai 1849 legte er sein Mandat nieder und zog wieder aus. Und in seinen Lebenserinnerungen wird er Intrigenspiel und doktrinäre Debatten beklagen. Es wurde, schreibt er, leeres Stroh gedroschen.
Und doch auch das nicht vergebens. Denn auch hier wurde nur die Saat gesät, die im Jahre 1866 und namentlich 1870 mächtig aufgehen sollte.
Die besagte Einheit, die das Frankfurter Professorenparlament nicht erreichte, erreichte später der sogenannte Weiße Revolutionär und erste Reichskanzler im Deutschen Kaiserreich, Fürst Otto von Bismarck, bekannt auch unter dem Namen Eiserner Kanzler. Und so gesehen dürfte der sogenannte Paulskirchendemokrat Heinrich Hoffmann, als der er in die Stadtgeschichte einging, im Nachhinein eigentlich ganz zufrieden gewesen sein.
Mit dem Begriff Demokrat muss man tatsächlich vorsichtig sein. Er war es nicht im Sinne der damaligen Zeit, denn da waren die Demokraten, die eine Republik wollten. Und das wollte er nicht. Tatsächlich viele von den alten 1848ern sahen dann eben mit der Reichsgründung die Ziele von 48 mit der Einheit eingelöst. Sein Ziel war als politische Staatsform eine konstitutionelle Monarchie.
Heinrich Hoffmann, Politiker, Anatom, Psychiater, Initiator diverser Vereinsgründungen und nicht zuletzt Begründer zahlreicher sozialpolitischer Reformen. Verbarg sich gerne hinter oft seltsam anmutenden Pseudonymen wie Dr. Polycarpus Gastfänger, Heulalius von Heulenburg, Reimerich, auch Heinrich Kinderlieb oder Peter Strubbel. Und widerborstig wie sein widerborstiges Kind war er durchaus. Anders ausgedrückt in einem Gedicht zur 100. Auflage seines Strubbelpeter.
Gar würdige Männer und Damen sind die, die ich damals erfreut. Ich aber behielt meinen Namen, bin jung noch der Alte auch heut. Zwar ließ ich mich köstlich frisieren, sie zausten mir böslich das Haar. Das soll mir nicht wieder passieren. Ich bleibe der Bursch, der ich war.